Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
So klingt es, wenn britische Schüler Techno erklärt bekommen und selbst auch mal an Sampler und Sequencer dürfen in Jeremy Dellers neuem Dokumentarfilm Everybody in the Place. Die BBC zeigt heute diesen großartigen Film über Acid House. Gleich Thema hier bei uns. Der US-Senator Josh Hawley ist gegen Abtreibung, gegen den Einfluss von, wie er sie nennt, kosmopolitischen Eliten. Er wird von der Waffenlobby geliebt und er hat wiederum einen erklärten Feind, die sozialen Netzwerke. Die hält er nämlich für stark suchterzeugend und zwar für so stark suchterzeugend, dass er jetzt spezielle Funktionen per Gesetz verbieten will. Besonders geht es da ums Autoplay, also Videos zum Beispiel, die sich vollkommen ungebeten von allein abspielen, wie etwa bei YouTube, und um das Endless Scrolling, wie bei Instagram oder Facebook, wo man buchstäblich nie ans Ende der Seite kommt, wenn man mit dem Finger den Bildschirminhalt nach oben wegziehen will. Beide Techniken gelten als Gründe, warum Nutzer so viel Zeit an ihren Geräten verbringen. Über Sinn und Unsinn dieser neuen Verbotspläne spreche ich jetzt mit Johannes Kuhn im Hauptstadtstudio. Herr Kuhn, lassen Sie uns zunächst einkreisen, was genau will der konservative US-Senator verbieten lassen?
Dafür, dass die Republikaner nicht für Regulierung bekannt sind, ist das schon ein recht radikaler Gesetzentwurf, weil Hawley sagt, wir müssen jetzt als Staat den sozialen Netzwerken vorschreiben, wie sie das Verhalten ihrer Nutzer steuern. Das sind schon starke Eingriffe. Sie haben es genannt, das unendliche Scrolling soll verboten werden. Das heißt, ich scrolle runter und habe immer das Gefühl, vielleicht kommt noch was, was mich interessiert. Oder er will zum Beispiel die Nutzungszeit für jede Plattform in den Voreinstellungen auf 30 Minuten pro Tag begrenzen. Das kann der Nutzer da zwar einzeln wieder sich verlängern lassen, aber muss es jeden Monat neu einstellen. YouTube soll kein Autoplay mehr anbieten können. Das heißt, der Algorithmus denkt, dass er weiß, was ich möchte und beginnt immer neue Videos. Und Apps dürfen auch keine virtuellen Belohnungen mehr ausgeben, wenn Nutzer Ziele erreichen. Zum Beispiel, ich höre so und so viele Stunden Musik pro Monat und bekomme dann neue Funktionen freigeschaltet.
Wie genau funktionieren eigentlich diese Mechanismen, über die wir da sprechen? Also wie viel Manipulation ist da von welcher Seite wirklich nachzuweisen?
Man muss sich das wie ein Spielautomaten vorstellen. Wir kennen das ja alle in Apps zum Beispiel. Da steht dann schon auf dem Startbildschirm eine Zahl an den Quadraten oben dran. Das signalisiert mir schon, da wartet was auf dich. Oder die Push-Mitteilung, die sagt, da ist wieder was passiert. Unser Gehirn speichert dann ab, da muss ich drauf gucken und das muss ich noch erledigen. Und gewöhnt uns so daran, dass wir sogar automatisch gucken, was gibt es Neues. Mhm. Oder YouTube weiß, welche Videos ich mag und spielt die dann nacheinander ab. Und da gibt es zum Beispiel auch nachgewiesene Extremisierungseffekte, dass Menschen plötzlich bei Verschwörungstheorien landen. Mhm. Nir Eyal, ein Psychologe, der sich damit stark beschäftigt hat und damit auch mit Büchern Geld verdient hat, sagt, wir machen verhaltensformende Produkte. Das ist natürlich ein Euphemismus. Denn wir trainieren die Maschine, unser Verhalten zu lernen, und die Maschine, die trainiert uns.
Was für Motive sehen Sie möglicherweise jetzt hinter dieser Kampfansage von dem US-Senator? Also wir kennen ja diese fundamentale Tech-Kritik sonst auch gerne aus dem Lager der Progressiven, also die vor Überwachung und Datencloud zum Beispiel warnen. Wieso verschreiben sich amerikanische Konservative jetzt diesen Kulturkampf gegen Facebook, YouTube und Co.?
Das ist sehr interessant, weil die Republikaner haben die Tech-Industrie schon lange als Ziel ausgemacht, weil sie sagen, da sitzen alles Demokraten und die wollen uns unterdrücken. Dafür gibt es in Bezug auf Meinungsäußerungen nicht wirklich Beweise, weil wenn ich auf Twitter und Facebook gucke, da ist kein Mangel an konservativen oder gar rechtsradikalen Stimmen in den USA. Und Hawley macht aber etwas Neues. Er ist neu im Senat, war früher Justizminister in Missouri, ist so eine Art Trumpist der nächsten Generation. Das, was in den USA gerade als konservativer Nationalismus bezeichnet wird. Und er sagt, Konservative müssen künftig gegen Eliten aller Art sein. Er hat selbst in Stanford und Yale an der Elite-Uni studiert, sagt aber, darunter fallen auch die Tech-Firmen, weil sie so eine Art Antikultur sind, die Produktivität, der Produktivität schaden und die Familien zerstören, und er bezeichnet sie sogar als Parasiten.
Mhm. Herr Kuhn, wird der US-Senator mit seiner Initiative Erfolg haben? Und beobachten Sie möglicherweise sogar weltweit so eine Art Tech-Lash, der großen Social-Media-Unternehmen zur Gefahr werden könnte?
Das Gesetz selber hat keine Chance, aber es gibt zumindest parteiübergreifend Stimmen, die sagen, das müssen wir stärker untersuchen, weil es um die öffentliche Gesundheit geht. Und wer das amerikanische politische System kennt, weiß, dass das schon ein Konsens ist, der ein Fortschritt ist. Und weltweit gibt es eine ganze Bewegung, die sagt, wir müssen da ethisch rangehen. Auch Designer haben Verantwortung, zum Beispiel der ehemalige Google-Design-Ethiker Tristan Harris. Und das erhöht natürlich alles den Druck. Und wenn wir gucken, Facebook testet gerade, dass sich die Zahl der Instagram-Likes als Außender gar nicht mehr sehen kann, die jemand hat für sein Posting. Das nimmt ein bisschen das Wettbewerbsmoment raus. Und das zeigt auch, die Firma weiß, wenn mir Verhaltensmanipulation vorgeworfen wird, dann ist das schlecht für mein Image.
Autoplay und Endless Scrolling, ob bestimmte Funktionen sozialer Netzwerke süchtig machen und verboten gehören, darüber habe ich mit Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio gesprochen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Ultra talentiert, experimentell und schonungslos, das sind die Adjektive, die der jungen Hamburger Autorin, Musikerin und Filmschaffenden zugeschrieben werden, die ihr One-Woman-Projekt Natascha P. nennt. Gerade ist ihr Debütalbum Adler erschienen und hier ist ein Ausschnitt aus dem Titeltrack.
Ich habe einen Adler gesehen, 3 Meter Spannweite, er flog durch die Lüfte so frei. So tief liegt er sonst nie, so ein Glück. Der Adler flog direkt an mir vorbei. Seine Federn spitz am Ende, seine Flügel dunkel wie die Nacht. Das Gesicht dem Himmel entgegen, der Adler flog mit aller Kraft. Ich habe einen Adler gesehen, er war stolz, ich habe ihn beneidet. Erhaben durch die Luft, mit seinen Federn hat er sich verkleidet. Und doch habe ich ihn erkannt, an einem Samstag auf dem Land. Still zog an mir vorbei, der Adler flog so tief, der Adler flog so frei. Durch das Fenster stellte ich ihn mir vor, wie er sich über den Feldern in Richtung Himmel verlor. Immer weiter, immer schneller, wie ein frisch geschliffenes Messer.
Die Frau, die hinter all dem steckt, ist uns jetzt live aus Hamburg zugeschaltet. Schönen guten Tag, Natascha P.
Hi.
Ein Adler gesehen heißt der Titeltrack, aus dem wir hier gerade dieses Stück gehört haben. Adler heißt auch Ihr Album. So ein Adler, das ist auf der symbolischen Ebene ja erstmal ein extrem ambivalentes Tier. Wie ist Ihr Verhältnis zu diesem Riesenvogel und wie hat der Adler auf Ihr Album gefunden?
Ich habe tatsächlich einen Adler gesehen. Und aus dieser persönlichen Erfahrung hin habe ich angefangen zu schreiben. Also der Titeltrack, in den wir gerade reingehört haben, das war tatsächlich ein Gedicht, das ich unmittelbar nach der Begegnung geschrieben habe. Und diese Erfahrung hat mich einfach sehr ergriffen. Also es war sehr überwältigend, diesen Greifvogel durch die Lüfte ziehen zu sehen. Danach habe ich gemerkt, dass es ein sehr starkes Symbol ist, das für mich viel bedeutet, aber natürlich hat mich auch gereizt, da so ein imperialistisches Symbol anzueignen.
Ja. Und warum haben Sie sich eigentlich entschieden, nicht unter Ihrem tatsächlichen Namen aufzutreten, sondern eben so eine Kunstfigur zu schaffen, diese Persona, Natascha P.? Also wir haben hier auch nochmal überlegt in der Redaktion, der Deutsche Pavillon zum Beispiel, der wurde ja auch in diesem Jahr ausgerichtet von einer Künstlerin, die sich auch diesen Vornamen Natascha gegeben hat, weil der so binär, so offen, so bedeutungsoffen ist, nicht wirklich verrät, woher diese Person eigentlich kommt. War das ein Grund?
Nicht unbedingt, sondern Natascha hieß meine ehemalige beste Freundin aus dem Sozialbau tatsächlich. Und mit ihr habe ich so das erste Mal Scheiße gebaut. Also sie war so die, mit der ich so die ganzen heimlichen Sachen gemacht habe, so erste heimliche Kippe und sowas. Und wir haben halt immer an ihrem Fenster gechillt und irgendwie dachte ich mir, wenn ich irgendwann mal eine Pop-Persona gründe, dann wird sie Natascha heißen.
Wir lernen die Natascha näher kennen, auch in diesem Stück, was wir hier hören.
Jetzt kommt Natascha, noch tausendmal krasser. Servier mir keine Nudeln, ich will Pasta. Jetzt kommt Natascha, noch tausendmal krasser. Ich rappe, wie ich will, bin ich fertig, mach mich faster. Feminist, Ultra, Anarchista. Ich disse alle gute Söhne und ihre Geschwister. Feminist, Ultra, deine Mutter. Alle denken nur ans eine, alle wollen Buddha.
Ultra, Anarchista. Ich disse alle Hunde, Söhne und ihre Geschwister. Feminist, Ultra, deine Mutter. Alle denken nur ans eine. Alle wollen Buddha.
Natascha P., wir hätten sie wahrscheinlich wirklich live battlen lassen sollen. Das ist, wo sie gerade dazu singen, natürlich echt so eine der zentralen Fragen, die sich dann immer stellt und die natürlich gleichermaßen verboten ist. Aber wie identisch sind Sie mit Natascha P.? Wie identisch ist Natascha P. mit Natascha P.?
Also ich würde sagen, Natascha P. ist für mich in erster Linie ein Zustand. Und ich habe das Gefühl, also so sehe ich das auch oder so fühle ich das auch. Also wenn ich Natascha P. Musik mache, dann habe ich das Gefühl, ich transformiere in Natascha P. Und genau in diesem Zustand kommt dann diese Musik aus mir heraus. Also ich denke mir weniger so, wer ist sie oder erforsche das, als dass ich es fühle. Also es gibt ganz genau so Momente, wo ich mir denke, so ja, jetzt kommt Natascha, noch tausendmal krasser.
Es gibt gerade in diesem Track ja so Momente, wo sie ihr Gegenüber wirklich auch richtig gehend dissen. Unter anderem auch dafür, keinen richtigen, echten Spaß zu haben. Aber so richtig viel Spaß will ja bei ihrer Musik eigentlich auch nicht aufkommen. Also die ist ja eher sehr wütend, sehr ehrlich, sehr direkt. Und in dem Song, den wir hier nochmal kurz hören, da gehen sie ihrem imaginären Publikum ja richtig gehend auf die Nerven beziehungsweise verurteilen es für dessen oberflächliche Spaßattitüde. Hier kommt Teilzeithedonistin.
Mein Kopf so voll, mein Herz so schwer, ich bin richtig drauf, ich mach meinen Kopf leer, ich tanz um mein Leben, ich tanz. Du bist Teilzeithedonistin, jetzt tanz. Du bist Teilzeithedonistin, jetzt tanz. Deine Ängste, deine Sorgen, zu krass.
Natascha P., Teilzeithedonistin. Was genau ist das für ein Track? Warum, wen greifen Sie da an, eigentlich für da feiern zu gehen? Was werfen Sie den Hörerinnen davor?
Eigentlich habe ich das Gefühl, es ist gar kein Vorwurf, als tatsächlich diese schmerzvolle Ambivalenz davon, tanzen zu gehen, zu feiern, aber zu merken, irgendetwas stimmt nicht. Und das spüre ich auch manchmal, wenn ich denke, so jetzt will ich mich gehen lassen und dann lasse ich mich treiben, der Beat läuft und ich tanze, aber ich merke so, ich kann mich nicht 100% dem hingeben, weil auch nie 100% alles gut ist. Aber es ist auch nie 100% alles schlecht. Deswegen ist alles halt immer so Teilzeit. Es koexistiert und ich habe es weniger als Vorwurf gesehen, als dass ich dann quasi in dem Moment den Befehl gebe. Tanz. Tanz, aber natürlich immer nur Teilzeit.
Auf diesen sehr, sehr tanzbaren Beat. Ne? Das ist ja auch so eine großartige Ambivalenz. Wie sind Sie eigentlich bei dem angekommen, was Sie heute machen? Also ich habe ja vorhin schon mal aufgezählt, das ist ja nicht nur Musik. Sie sind Autorin, Sie machen Filme und Sie sind auf jeden Fall, soweit ich das sehen kann, nicht über klassischen Musikunterricht oder ein Kunststudium dahin gekommen, oder?
Ja, ich habe mir schon angefangen, autodidaktisch Musik machen beizubringen und das war einzig und allein aus einer Lust. Also ich hatte einfach Lust, Musik zu machen. Das war als Teenager schon so, aber da hatte ich nicht so die Ressourcen oder Zeit oder Raum, was man halt so braucht, um Musik zu machen. Und als dann die Lust kam und ich diese Ressourcen hatte, habe ich einfach losgelegt. Und ich muss sagen, das hat auf jeden Fall so viel Zeit und Wille gebraucht. Also es dauert halt eine Weile, bis man sich dann diese ganzen YouTube-Tutorials reinzieht, bis man das Programm checkt. Aber ich würde sagen, es ist absolut machbar. So, wenn man so Bock drauf hat, dann kann man auch seinen Weg da durchfinden. Und bei mir war das wirklich so, irgendwie hatte mich das, was ich gemacht habe, ein wenig gelangweilt und ich dachte mir so, irgendwie wollte ich schon immer mal Musik machen. Ich habe dann einfach angefangen und ich würde sagen, es hat so vielleicht 2 Jahre gebraucht, um einen eigenen Sound zu finden.
Und sonst machen Sie ja durchaus auch Neues Musik, Neues Einflüsse, die schimmern auch auf diesem Album immer wieder durch. Lässt sich beschreiben, was lieben Sie am Hip-Hop, was am Neues?
Ich habe das Gefühl, eigentlich liebe ich alle Musikrichtungen. Das hört man ja auch so ein bisschen raus. Aber was ich am Noise mag oder auch den Elementen im Album ist, dass sie halt immer aus dieser Struktur brechen. Was ich auf der anderen Seite bei Hip-Hop-Tracks gerne mag, ist, dass sie eine sehr ziemlich genaue Struktur haben. Das heißt, ich kann sie sehr einfach reproduzieren. Ich gucke mir Tutorials an wirklich und schreibe rein, so wie baue ich einen Trap-Beat? Und dann weiß ich, okay, so und so viel BPM, dieser Takt. Es ist alles sehr strukturiert. Und mit Noise kann ich immer wieder ausbrechen, weil es geht natürlich auch darum, in dem Album immer wieder aus diesen verfestigten Strukturen rauszukommen und sich wie ein Adler frei durch die Luft zu bewegen.
Natascha P., das Album Adler ist auf Problem. Nebenbär Records bei Rough Trade erschienen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Von und mit Ben Ebeling.
Die US-Sängerin Katy Perry sowie 5 ihrer Mitarbeiter und die Plattenfirma sind in einem Urheberrechtsstreit zur Zahlung von knapp 2,8 Millionen Dollar, also rund 2,5 Millionen Euro, verurteilt worden. Auf die 34-jährige Musikerin selbst entfallen 550.000 Dollar, auf das Plattenlabel fast 1,3 Millionen. Der Rest verteilt sich auf beteiligte Songwriter. Bereits Anfang dieser Woche war die Jury zu dem Schluss gekommen, dass Perry Teile ihres Hits Dark Horse kopiert habe. Katharina Wilhelm.
Der Vorwurf war eben, dass es einen christlichen Rap-Song gibt mit dem Namen Joyful Noise und der soll sehr, sehr, sehr ähnlich klingen wie eben Dark Horse von Katy Perry. Ob das am Ende für Katy Perry wirklich schmerzhaft wird mit den 2,8 Millionen Dollar Strafe, das kann man bezweifeln, denn mit dem Song, dem Album und der Tour und so weiter und so fort hat wohl allein die Plattenfirma Capitol Records 31 Millionen Dollar gemacht.
Das Titelbild der neuen Ausgabe von Spiegelgeschichte zum Thema jüdisches Leben in Deutschland, die unbekannte Welt nebenan, steht in der Kritik. Der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, Meron Mendel, schrieb auf Twitter: Unter 1000 Jahren jüdischer Geschichte hätten sie Nathan der Weise, Mendelssohn, Bertha Pappenheim, Buber oder Rosa Luxemburg abbilden können. Aber Spiegelgeschichte habe sich für ein Bild von Juden aus den 1920er Jahren entschieden, das aus der NS-Propaganda bekannt sei. Die jüdische Bloggerin Juna Grossmann kritisierte die Verbreitung von Stereotypen.
Das ist genau das Bild, gegen das wir noch immer ankämpfen müssen. Ich glaube, es fehlt hier ganz viel Sensibilität und wir müssen extrem aufpassen, auch generell bei der Illustration, wenn es um jüdisches Leben in Deutschland heute geht, welche Bilder wir nutzen und welche wir darstellen. Und da haben wir ganz viel noch nachzuholen. Es ist vieles wesentlich besser geworden, aber das ist genau eben nicht deutsches Judentum.
Frauen im Königreich Saudi-Arabien können künftig ohne Zustimmung eines Mannes reisen. Laut einem Dekret von König Salman erhalten Frauen ab dem Alter von 21 Jahren das Recht auf einen Pass und Reisefreiheit, wie die saudische Nachrichtenseite OKAS berichtete. Bislang brauchen Frauen dafür die Zustimmung eines männlichen Vormunds. In den meisten Fällen ist das der Vater oder ein Bruder, Carsten Kühntop.
Andere Elemente der männlichen Vormundschaft über Frauen bleiben aber unverändert. So brauchen Frauen nach wie vor die Erlaubnis ihres Vormunds, um heiraten oder alleine leben zu können, um nach Verbüßung einer Haftstrafe das Gefängnis verlassen zu können oder auch, um in einem Frauenhaus Schutz zu suchen.
In den vergangenen Monaten hatten mehrere junge Frauen, die vor Bevormundung und Gewalt aus Saudi-Arabien geflüchtet sind, weltweit für Aufsehen gesorgt.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Heute mit Gesa Ufer. Hallo nochmal. Die Idee ist so simpel wie überzeugend. Der Künstler Jonathan Monk geht essen. Er veredelt später die Restaurantquittung mit einer Zeichnung und verkauft den kleinen Wisch dann für exakt den Wert, den er vorher verfuttert hat. Was hinter dieser Idee steckt, darüber habe ich vor der Sendung mit den Briten gesprochen. Jonathan Monk, Sie machen gern Kunst über Kunst. Und hier sind es nicht irgendwelche Kritzeleien, die Sie auf die Rechnung zeichnen. Sie kopieren Bilder anderer berühmter Künstlerinnen und Künstler und setzen sogar deren Signatur unter die Rechnung. Wen zitieren Sie da und warum?
Yeah, I mean, mainly because the actual idea is not specifically about what's on the receipt.
Es geht nicht darum, im Wesentlichen, was auf dieser Quittung zu finden ist. Das interessiert mich nur am Rande, sondern ich nehme einfach das auf, was mir so begegnet, was ich für sinnvoll halte oder Dinge, deren Hersteller oder Künstler ich besonders liebe. Und dadurch entsteht dann die Bedeutung.
It's kind of easier doing that than inventing something.
Aber ist die Gestaltung des Bewirtungsbeleges selbst wichtig? Also gibt es möglicherweise Rechnungen, Quittungen, die an sich schon inspirierender sind als andere?
I guess there are. I mean, I think when I started the project, I was living in Rome. Of course, there the receipts are a little bit more.
Ja, also ich glaube, am Anfang war das durchaus so. Ich lebte ja in Rom, als ich mit diesem Projekt anfing. Dort in Italien sind die Quittungen noch fantasievoller. Sie bestehen noch aus einem Vordruck und handschriftlichem, das die Kellner dann hinzufügen. So war das wohl üblich früher. Da habe ich dann durchaus Dinge draufgezeichnet, die einen inhaltlichen Zusammenhang hatten. In Italien zum Beispiel das Werk eines italienischen Künstlers oder in einem japanischen bzw. griechischen Restaurant dann etwas Japanisches. Hier in Deutschland sind die Quittungen ja sehr einfallslos. Das sind einfach irgendwelche Ausdrucke auf Thermopapier. Die Poesie ist irgendwie verloren gegangen. Dennoch habe ich dieses Projekt weiter verfolgt. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass das zu solchen Dimensionen anwachsen würde.
It just happened by itself, really.
Das sind tatsächliche Dimensionen, denn Sie gehen gerne essen und Sie sind durchaus jemand, der gutes Essen schätzt. Gourmets können neugierig verfolgen, wo Sie besonders oft hingehen. Das sind eben Lokale in Berlin und Rom, weil Sie dort auch lange gelebt haben, dort noch leben. Und tatsächlich enthalten diese kleinen Zettel immer ja auch ein Stück ihres eigenen Lebens. Was davon geben Sie an die Käufer weiter?
When you have like an overview like that, which I suppose is possible if it's not me that's got the overview, because I never really thought beyond.
Ja, ob das etwas über meine Existenz verrät, das weiß ich nicht. Eigentlich wohl nichts. Ich zeichne ja wirklich auf aller Herren Länder Quittungen mittlerweile. Man kann das jetzt weltweit verfolgen auf Instagram.
Look at them all quite easily on Instagram.
Das Stichwort Instagram, das wiederum ist interessant. Sie vertreiben diese Werke eben nicht über aufwendige Kataloge, sondern via Instagram. Warum?
I think Instagram seemed to be the most obvious form for this project.
Instagram bot sich wie von selbst an für dieses Projekt, denn wenn man Kunstwerke über Galerien verkauft, muss man ja eine bestimmte Kommission an den Galeristen abführen. Bei diesen Zeichnungen empfahl sich das nicht, denn der Hauptgedanke war eben, dass die Sammler oder Käufer für unseren Verzehr zahlen sollten. Wenn man davon dann noch 50% an einen Galeristen abführen wollte, dann würde sich das nicht lohnen. Also lade ich diese Bilder einfach auf Instagram hoch. Das ist sehr einfach. Ein Bild, ein paar Worte, jeder kann es sehen. Wer es genau sieht, das kann ich nicht entscheiden. Die Algorithmen unterscheiden sich ja von Land zu Land. Es hängt eben ganz davon ab, wer als Erster dran ist. Üblicherweise ist derjenige, der den ersten Kommentar absetzt, dann auch der Käufer oder Sammler. Häufig haben dann diese Käufer das Gefühl, sie hätten einen Gewinn gemacht. Aber sie haben, und das erzähle ich Ihnen auch, im Grunde nur das Recht gekauft, dieses Werk zu kaufen und daraus sich dann ihren eigenen Reim drauf zu machen. Und jeder kann sich dazu denken, was ihm in den Sinn kommt.
But I guess that everyone has their own idea of what the project's turned into.
Der Künstler Jonathan Monk verkauft seine mit Zeichnungen veredelten Bewirtungsbelege für genau den Betrag, für den er gegessen und getrunken hat. Seine Restaurant-Drawings können Sie auf Jonathan Monks Instagram-Account im Netz anschauen und wir danken herzlich für Ihren Besuch.
Danke.
Die rüstigen Hörerinnen und Hörer unter Ihnen erinnern sich bestimmt an diese bahnbrechende Musik, die in den 80er Jahren aus England zu uns rüberschwappte. All die Raves und auch die Acid House Musik selbst scheinen inzwischen fast verschwunden im Nebel aus Nostalgie, Trockeneis und Drogen. Der britische Künstler Jeremy Deller, Träger des renommierten Turner-Preises, der lässt diese Zeit in seinem neuen Dokumentarfilm wieder auferstehen. Und er sieht im Acid House sogar die konsequente Reaktion auf die politischen Kämpfe im England der 80er Jahre. Sein Film Everybody in the Place, an Incomplete History of Britain 1984-1992, der lief bislang nur auf Festivals. Heute Abend läuft er in der BBC und danach auch als Stream. Tobi Müller hat diese wahre Filmperle, muss man sagen, für uns gesehen. Tobi Müller, zumindest damals selbst unermüdlicher Acid House Tänzer, herzlich willkommen im Kompressor.
Ja, hallo.
Tobi, diese Streiks der Bergarbeiter Mitte der 80er, die brutalen Auseinandersetzungen mit der britischen Staatsgewalt auf der einen Seite und auf der anderen diese pillenschluckenden Raver, die wir da sehen. Wie bringt Jeremy Deller diese beiden Pole zusammen?
Ja, das zum einen sehr erstaunlich, wie er das macht, und dann auch wieder sehr einleuchtend. Das ist, glaube ich, so das Kernstück des Films überhaupt. Es geht Della in dieser Art Schulstunde, die wir da sehen, um die Aufkündigung des Gesellschaftsvertrages, des Nachkriegsgesellschaftsvertrages in England. Und da sagt er, das kam mit den Miner Strikes, also mit den Bergarbeiterstreiks, denen ja blutige Auseinandersetzungen gefolgt sind, mit der Staatsgewalt, mit der Polizei. Dieser soziale Vertrag, diese Übereinkunft sei da aufgekündigt worden. Wenn man sich daran erinnert, 1984 ging es los mit dem Bergarbeiterstreik, 1986 ging es los mit Acid House. Und das war eben auch eine Bewegung, die aus der Innenstadt herausging. Sie ging wie diese Schlachten, The Battle of Orgreave, fand sie auch auf dem Land statt, in verlassenen Gebäuden, deindustrialisierten Zonen, und die unglaubliche Kontrollen zur Folge hatten. Das sieht man im Film sehr schön. Diese Straßen, Roadblocks, diese Kontrollen, die es überall gab, sehen sie sehr ähnlich. Ob jetzt da Bergarbeiter oder eben Streikende kontrolliert werden oder junge Raver, das sieht genau gleich aus. Und im Verlauf des Films bringt er das nochmal sehr schön auf den Punkt, wenn er sagt, es ist eine Art Todesritual zwischen der Industrie und der Dienstleistungsgesellschaft, was die Raver oder eben die Acid House Tänzer da in England aufgeführt haben. In diesen gerade frisch deindustrialisierten Gebäuden, und das, was danach kommt, wenn wir nur noch vor den Rechner sitzen, das, was wir heute kennen.
Lassen Sie uns kurz auch nochmal über die Form dieses Filmes sprechen. Wir sehen gleich zu Beginn britische Jugendliche, die zu Hochzeiten des Acid House vor einem Club anstehen. Extrem durchgefeierte junge Leute, die offensichtlich was erleben wollen, möglicherweise auch schon ordentlich vorgeglüht haben. Gegengeschnitten wird das jetzt mit einer britischen Schulklasse von heute, in adretter Uniform, gut ausgeschlafen, extrem heterogen. Der Lehrer kommt im Anzug rein, ruft die Schüler bei ihren mitunter exotischen Namen auf.
Asma, yeah. Russell, yeah. Eklas, yeah. Shard. Yeah.
Und diesen Jugendlichen gibt Della nun eine Art Geschichtsstunde in Acid House. Sie haben das gerade auch schon so beschrieben. Welchen Effekt hat dieser Kunstgriff, dieses nochmal über Bande spielen?
Das ist ganz erstaunlich, ne? Also was in den ersten 2 Minuten, die Sie gerade beschrieben haben, passiert, macht eigentlich schon klar, dass das, glaube ich, der beste Film ist, den ich zumindest über Dance Music je gesehen habe. Und das sind doch schon einige. Es ist ein doppelter Blick, der uns damit vermittelt wird, ne? Also dann sehen wir ständig auch im Gegenschnitt diese jungen, sehr diversen Gesichter aus London, das wird auch thematisiert später, die da auf diese Geschichte blicken. Und das erlaubt uns quasi durch die Brille der jungen Schüler zu gucken und sich vielleicht an die eigenen Erinnerungen, aber in einem gewissen Alter nochmal die zu vergegenwärtigen. Und das ist ein sehr schöner, distanzierter, aber freundlicher, stets doppelter Blick dadurch.
Und geradezu rührend, wie diese Jugendlichen auf diese Geschichtsstunde reagieren. Da gibt es eine Szene, in der Della ein paar Partyflyer rumreicht. Und diese Jugendlichen, die sitzen komplett ratlos davor, wirklich wie vor ägyptischen Hieroglyphen. Was hat diese Zeit, diese Musik eigentlich noch mit den Jugendlichen von heute zu tun?
Ganz viel und ganz wenig. Auch da ist der Film sehr deutlich. Della hört immer wieder zu. Er ist ja auch ein Künstler der sozialen Kunst, der sozialen Plastik, könnte man sagen, was er immer wieder gemacht hat. Auch übrigens als Reenactor dieser Bergarbeiterstreiks. Das hat er Anfang Nullerjahre gemacht, in verteilten Rollen. Das ist ihm ganz wichtig, dass die Leute mitmachen und quasi nicht nur Zuschauer bleiben. Und die jungen Leute sagen eigentlich 2 verschiedene Sachen. Sie sagen, es ist irre, dass es keine Technologie gibt, wie Sie sagen. Damit meinen Sie keine Smartphones. Die Leute tanzen, ohne dass sie sich ständig beobachtet fühlen. Wir würden die sofort recorden. Wir würden sie sofort filmen und aufnehmen, wenn die komische Moves machen, die wir nicht komisch finden. Und diese Verquickung gelingt ihm auf wahnsinnig leichte Art und Weise, wie ich sie in einer Dokumentation über diese Kultur noch nie gesehen habe.
Tobi Müller über Jeremy Dellas Acid House Dokumentarfilm Everybody in the Place. Ab heute Nacht ungefähr 0.30 Uhr ist der Film auf der BBC-Seite online zu sehen. Auch interessant, das Berliner Festival Popkultur, das zeigt den Film am 21. August auf der großen Leinwand, kommentiert von Berliner Techno-Urgesteinen. Besten Dank, Tobi Müller.
Danke auch.